Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Es ist mir eine herzliche Freude, dass ich heute Abend wieder bei euch sein darf. Und wir wollen im Glauben erwarten, dass er uns reich segnet, dass er uns an Kraft und Trost und Licht und Lösung mehr gibt, als wir uns auszudenken vermögen oder als wir von ihm erbitten können. Das wird er tun. Wir warten auf ihn, sein Heil und seine Hilfe. Von den Tiefen Gottes möchte ich ein Zeugnis geben. Erst wenn wir in Gottes heiligem Wort, das bestehen bleibt, wenn Himmel und Erde vergehen, einmal nachgeforscht haben, nachgesucht, nachgeschlagen, nachgelesen, was da steht über die Tiefen Gottes, was keine Philosophie und keine Theologie der Welt zu sagen vermag, das hat die Schrift. Und die wird uns lebendig gemacht durch seinen heiligen Geist und vermittelt uns Kraft und Trost und Freude über alle Maßen. Erst wenn wir das getan haben, da geht uns etwas auf, was die Tiefen Gottes sind, wozu sie dienen und wie und wo sie enden. Und damit habe ich schon die Gliederung meines Zeugnisses gesagt. Was sind die Tiefen Gottes? Was gibt es für Tiefen? Wozu dienen sie? Und was lehrt Gottes Wort über das Ende dieser Tiefen Gottes? In der Nähe von Florenz wurde 1452 in Dörflein Vinci ein Mann geboren, der für viele Kenner als der genialste Mensch gilt, der je über die Erde ging. Leonardo da Vinci, der war Bildhauer, Architekt, Maler, Philosoph, der beste Kunstkenner der damaligen Zeit, ein Mann von einer universalen Bildung, von einem unerhörten Wissen. Und dieser Leonardo da Vinci, der sagte einmal, nein, der schrie einmal aus der Tiefe seines Herzens, ich mag nicht in der Tiefe leben. Nur höchste Höhe kann mir genügen. Das ist dein Herz, dein Heilandsherz. Welch ein Wort. Ich sage es noch einmal. Es ist wert, dass ihr es behalten. Es kann euch ein Trost sein, wenn ihr einmal in der Tiefe der Depression, der Schwermut, der Selbstmordgedanken, die in euch aufsteigen wollen, eine Hilfe sein kann. Ich mag nicht in der Tiefe leben, nur höchste Höhe kann mir genügen. Das ist dein Herz, dein Heilandsherz. Davon möchte ich heute Abend ein Zeugnis geben. Ich frage zunächst, was für Tiefen kennt denn die Schrift? Und will euch einige Tiefen aufzählen. Es gibt Leidenstiefen. Die sind so tief, dass man nicht glauben kann, dass ein Mensch so viel durchmacht, so viel erträgt, ohne zugrunde zu gehen. Und jeder von uns hat einmal eine Zeit in seinem Leben, manche schon als Kinder, die meinen, ein größeres Weh als das jetzt, mein Herz erfüllt. Ein größeres Weh als jetzt, wie ich innerlich durch Lügen erschüttert, gibt es mehr zu tun. Jeder kommt sich einmal als der Hiob vor, der am meisten leidet. Ja, wir kommen alle einmal in Leidenstiefen. Aber die größten Leidenstiefen, die wir gar nicht medizinisch auszumessen vermögen, das ist das, was Jesus am Kreuz gelitten hat, als er zur Sünde der Welt gemacht wird. Die Sünde der Welt, Sünde, Dienste bezahlt und vom Vater verlassen wurde, weil Gott in seiner Heiligkeit mit der Sünde keine Gemeinschaft haben kann. Hat er den eigenen Sohn, der vor Grundlegung der Welt bereit war, die Sünde der Schöpfung auf sich zu nehmen, hat er ihn verlassen. Sodass Jesus am Kreuz rief, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt nicht, mein Vater, warum hast du mich allein gesondert, mein Gott, mein Gott? Denn in seiner Eigenschaft als Vater hat Gott seinen Sohn nie verlassen. Aber als heiliger Gott, der die Sünde strafen muss und seine Gemeinschaft in der Art hat, hat er seinen Sohn verlassen. Das war die tiefste Not. Nicht die reine körperliche Not. Das war die tiefste, aber diese Not. Für Sünde der Welt gemacht und von seinem Vater verlassen sein. Das war das Grauenhafteste. Für den Sohn und für den Vater. Denn wenn ein Kind leidet, leidet die Mutter noch mehr als das Kind. Das sind Tiefen der Leidenden. Das sind Leidenstiefen. Es gibt zwei Sündentiefen. Es gibt Menschen, die fallen weit unter das Vieh in ihren Sünden. Ich könnte euch aus den letzten Monaten meines Erlebens, wo es Menschen zu mir kamen, zur Aussprache oder zur Beichte, was du gebrauchst, mir Dinge sagten, die unglaublich sind, grauenhaft. Sie haben Sodom und Gomorra nicht eingeholt, sondern übertroffen. Mehr will ich nicht sagen, das möchte genügen. Sünden sie. Es gibt Gerichtstiefen. Wenn einer, der sich erkennt als verlorener Sünder und richtet sich selbst, das gegenwärtige Gericht, das man über sich selbst ausspricht, dem man natürlich entfliehen kann, durch Krimi-Romane, Fernsehen, Radio, Illustrierte und allen möglichen Dingen sammeln und sieht und Zeug, kann man den Anklagenden Stimmen des Gewissens entfliehen. Aber wer das macht, ist ein Tor. Denn wer sich selber richtet, der wird nicht gerichtet. Aber wer sich nicht selber richtet, der wird gerichtet. Und es ist viel besser, jetzt schon in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, als einmal im Gericht die Strafe zu erdulden, Gott seiner Heiligkeit über alle Gottlosigkeit verhängen muss. Das sind ernste Probleme, denen der moderne Mensch ausweicht, den er nicht wissen will. Die er nicht anerkennt. Nach dem Tod, alles aus, alles nur warm. Nein, es ist der Mensch im Gesetz, einmal zu sterben und dann das Gericht. Aber besser ist es, wenn wir das Gericht vor dem Sterben freiwillig auf uns drehen und uns selber richten, das heißt, Gnade. In diesem Dienst beschaue ich. Ich kenne Menschen mit überreiztem Gewicht, die harmlosesten Dinge, als schwere Sünde und Verfehlung wendet und hier zugrunde ging. Die meisten Menschen haben ein abgestumpftes Gewissen auf die andere Seite. Aber es ist auch furchtbar ein überreiztes Gewissen. Ich könnte euch da allerhand erzählen, was der Seelsorge. Meine lieben Freunde, es gibt richtig Gewissen, wo der Mensch vergeht. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Steht im 22. Psalm, den der Herr Jesus ganz gebetet hat. Es war üblich, dass am Kreuz, wenn ein Mörder starb und gebetet hat, Israel, ein Israel, dass er den ganzen Psalm gebetet hat. Nicht nur ein Wort raus. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt, mein Gewand erwürgen sie in der Werbung des Sohn. Nicht nur einzelne Verse, sondern den ganzen Psalm. Danke. Und so gibt es Gerichtstiefen, die erschütterlich und schauerlich sind. Psychiater können davon was erleben und erzählen. Es gibt Todestiefen. Es gibt ja nicht nur einen Tod, sondern es gibt Tode. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Aber die Engel, Geister und Dämonenwelt, die gehen durch Tode. Der Tode sterben, das sind wir oft im Urtext. Es ist interessant, einmal diese Worte zu sagen. Als zum Beispiel der Satan, der Judas fuhr, hat der Judas was gemacht? Hat gehängt. Als die Dämonen in die Säue fuhren, haben die was getan? Haben sich erfolgt wie mehr. Das sind Todestiefen. Man sagt, nach einer alten jüdischen Darlegung, es gibt sieben Tote, so wie es auch sieben Himmel gibt. Aber davon will ich nicht reden. Ich nenne euch noch zwei Tiefen. Die Verdammnistiefen. Ein Gericht, einen schärfsten Korb, Verdammnis, das führt in die Kerker, die tiefsten Tiefen, unter allen Tiefen, unter allen Tiefen, werden die gefallenen Engel, die Dämonen aufbewahrt fürs Gericht. Kommt einmal. Werden wir dabei sein? Wisset ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Ihr Gläubigen, ihr Heiligen, ihr, die ihr Christo angehört, ihr, die euch jetzt ungeteilt ganz im Herzen auf seine Seite stellt, gewaltige und wunderbare Dinge, meine Freunde. Aber es gibt doch tiefer Dinge, das ist die Satans Dinge. In einem Brief, der Jesus vom Himmel schreibt, den 7 Cent schreibt, also der Brief von Jesus vom Himmel her, da schreibt er, viele sagen, der tiefen Satans nicht erkannt. Die Menschen haben keine Ahnung. Beim Kartenlegen, beim Horoskopstellen, bei den Glühwein und bei den vierblättrigen Lebnacht und bei wenn eine Katze über den Weg läuft und so weiter, diese harmlosen Dinge, toll, mit den Knöcheln auf das Holz, die wissen gar nicht, dass sie damit ein Tiefen mit Satan eingehen. Wissen die nicht? Wir haben die tiefen Satan nicht erkannt. Oder wenn Sie den 6. Buch Mose lesen, bin überzeugt, dass hier welche sind, die vielleicht schon damit zu tun haben. Meine Freunde, hier gilt es sich bloß zu sagen, wenn ich allen absage, mich von allen losreiße, dann kann ich das Licht und die Wahrheit und die Freude und ewige Seligkeit machen. Dann ist das eine Torheit. Da kommt es hier. Was nicht der Zauberei ist, auch bei uns in dem aufgeklärten Deutschland viel stärker als wir haben. Wahrsagen lassen und so weiter, Horoskope stellen und wie diese Dinge alle heißen. Die wissen nicht alle aufzählen. Die tiefen Satan. Ich habe euch jetzt 6 Tiefen genannt: die Leidensthemen, die Sündenthemen, die Gerichtsthemen, die Todesthemen, die Verdammnisthemen und die Satanthemen. Tiefen haben nicht immer zu tun mit Angst, mit Fluch, Unerlöstsein, Gericht, Geistesverwirrung und so weiter. Das sind alles die Tiefen. Die Höhen, die haben nichts zu tun mit Segnung und Güte und Heilung und Zurechtbringung und Freude, das Herz durchpulst und immer größer und glücklicher wird. Das sind die Höhen Gottes, die Tiefen, die Schrecken, die Ängste und der Blut. Nun will ich euch nach der Schrift einiges sagen über das Wesen dieser Tiefen. Ich lese zuerst einmal Psalm 36, Vers 6. Psalm 36, 6. Da steht geschrieben, deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes. Jetzt weiter. Deine Gerichte füllen eine große Tiefe. Die Gerichte Gottes sind eine Tiefe. Und wer von Tiefen die Rede ist, Tiefen der Angst, der Not, der Verzweiflung, dann sind das immer Gerichte Gottes, durch die wir einmal hindurch müssen und denen keiner verschont bleibt. Und wenn wir in diesen Gerichten sagen, ja Herr, ich hab's verdient, ich bin ein armes Licht, ich hab nicht mehr wert, nicht mehr verdient, als zertreten zu werden von deinem heiligen Fuße, wenn wir so weit gekommen sind, dann wird uns beruhigt, dann hebt uns der Herr an seine Herren. Und jetzt ist erfahren, was Gnade ist, was verstehen wir, das Geheimnis des Kreuzes von Golgatha, wo der Herr alle Gerichte für die ganze Welt, für die gesamte Schöpfung auf sich genommen, gefahren, Strafe nicht auf ihn, damit wir jetzt straffrei wären und Frieden hätten. Dann kann man diese Botschaft verstehen, dann gewinnt diese Botschaft eine falsche Kraft über unser Herz. Ja. Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Zum ersten Mal in der Bibel lesen wir von Tiefen, die auch von vielen jüdischen Schriftkennern, die das Hebräische erforscht haben, von Männern aus Israel übersetzt, sind Angesichter des Abgrundes. Die erste Schöpfung war eine Lichtschöpfung, denn alles ist aus Gott und in ihm ist keine Finsternis, keine Tiefe, eine dunkle, grauenhafte Liebe, sondern nur Licht und Liebe und Gnade. Und deshalb kann auch der Teufel nicht als Teufel erschaffen sein, womöglich, sondern er ist ein Fürst der Finsternis geworden, mit auf den in der Bibel. Warum? Im ersten Gebot des Schrift. Weil er gehoben hat. Die erste Erz- und Ursünde war der Hochmut, die Überhebung. Nicht Lügen und Stehlen und Motten und wer weiß was. Sondern der Hochmut. Ich will nicht gleich machen den Höchsten. Ich will hinauffahren über alle Höhen. Ja, Gottgleichheit erfolgt. Wo er doch geschaffen war. Während der Jesus nicht geschaffen war. Jesus ist gezeugt, der erste Zeugte, der erste Bruder und Sohn. Er war Gott und Mensch gleich. Jesus. Und wenn er nicht Gott war, kann er auch nie unser Erlöser werden. Und deshalb ist die Parthenogenesis, das heißt auf Deutsch, die Jungfernzeugung, dass er aus einer Jungfrau geboren wurde, gezeugt wurde, nicht durch den Samen eines Mannes, sondern durch den Heiligen Geist. Was man heute preisgibt, dort auch, das braucht man nicht mehr zu glauben. Brüder, man haben jetzt keinen Erlöser. Wenn er nur eine Sünde gehabt hätte, dann hätte er nie unser Erlöser werden können. Aber Satan konnte keine Sünde annehmen. Und deshalb konnte er der Reine für uns die Unreinen sterben und eine Totalerlösung vollbringen. Deshalb rührt der Teufel an diese Dinge. Das Wort Gottes kann man nicht wörtlich nehmen. Und so weiter. Ich will nicht diesen Neoliberalismus aufzählen und gliedern. Ich habe damit zu tun gehabt mit allen möglichen und unmöglichen Leuten. Mit gelehrten und gescheiten Leuten. Und mit ganz dummen, die das Maul aufrissen und nicht verstanden. Über das, worüber wir reden wollten. Auch, den habe ich auch zu tun gehabt. Freunde, schlagen wir uns ein an die beiden Tatsachen. Bibel ist Gottes Wort. Jesus ist Gottes Sohn. Zeugt vom Heiligen Geist. Geboren aus der Jungfrau Maria. Sein Blut, die Sühnung für die ganze Welt. Der auferstanden, leiblich aus dem Tod. Der ist im Himmel gefahren und sitzt zur rechten Gottes. Dass sein Heiligen Geist gesandt ist, die an ihn glauben. Und wird bald wiederkommen, um die an ihn glauben. Zu sich zu nehmen in die Herrlichkeit. Alle, die von Herzen an ihm hangen, ob die evangelisch oder katholisch sind oder zur Heilsamkeit gehören oder zur Freikirche oder Gemeinschaft oder Brüder greifen, das spielt gar keine Rolle. Gott will das Herz haben, wenn das Herz der Jesus Christus und Recht. Und wenn wir unser Leben ihm so weit haben und da und nach immer wieder neu geben und ihn immer wieder neu und größer und herrlicher erkennen und genießen als den Heiland der Welt. Dann wird er sehen, dann ist er das auch, das ist das wunderbar, der Mensch durchbrechend im Glauben. Und ich will euch jetzt so die Geschichten erzählen, aus dem Reich, ist auch gar nicht nötig. Ich sage euch nur, die erste Schöpfung ist gefallen. Wie lange ist sie bestanden, diese Nichtschöpfung? Das wissen wir nicht. Das kann Hunderttausende von Jahren gewesen sein. Und dann hat er, aus dieser gefallenen Schöpfung, hat er der sogenannten Sechstagewerk, das war keine Schöpfung, sondern das war eine Wiederherstellung, hat eine Sechszeitabschnitt. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, und ein Tag sind 1000 Jahre. Das beträgt man in der Schrift, das glauben wir, damit rechnen wir. Also hat er in dem sogenannten Sechstagewerk, hat er da eine, diese gefallene Schöpfung repariert. Da hat er einen Kosmos gemacht, und was jetzt existiert, das ist ein Kosmos. Und außerhalb von dem Kosmos, noch nicht. Innerhalb von der Kosmos sind Sonne, Mond und Sterne, die gesamten Himmelswelt sind Kosmos. Ja. Und der Kosmos heißt das Geordnete, das Geschmückte, das notdürftig wiederhergestellte. So kosmetisch nicht, weil die Frauen älter werden und das wir mit Jüngern an und Jünger nehmen, dass man Jünger aussehen soll. Ja, meine Freunde, und dann hat Gott angefangen. Menschen machen. Aus unseren gegangenen Stoffen, aus dem Staun, aus dem Dreck, aus dem Verfalten, aus dem Fuchs der Erde, nahm er Staun der Erde. Und blieb sein Ruach, als das Wort sein Geist hinein. Und schuf dann einen Menschen, den Menschen, der war männlich, weiblich und klein. Aus ihm heraus nahm er dann eine Hälfte oder eine Rippe, das dasselbe Wort, eine Hälfte. Daraus, das Weib, Chava oder die Eva, weil ja Adam da, dass die Tierwelt zweigeschlechtlich war, da wollte er auch eine Gespielin und eine Gebildung haben. Für die fand ja niemand seines gleich. Da sagte du, du wirst auch deine Gespielin haben. Das war der eigentliche Weg. Aber ich kann auch unsere Kunden der Ware jetzt nicht eingehen. Viele Philosophen sagen, ehe dieser Kosmos wurde, da waren die fünf Landgesichter gedacht und darüber vibrierte, schwebte, sicherte Größe, kann man übersetzen, der Geist Gottes. Da wurde dann der Kosmos da. Dieser Kosmos, der jetzt ist, der wird bald verbrechen. Die Turmherren aus Tausendjährigen reichen, Sachentausendjährigen reichen. Es gibt doch gewaltige Ereignisse, die wenigsten Leute gewinnen. Wann werden Himmel und Erde verbrannt? Die Himmel werden zerkrachen. Da kommt der Tag Gottes. Wird untergehen, wird auch dieser Saal zusammenkrachen, kann ich sehen. Alle Städte, auch die Erde, alle wird verbrennen. Dann schafft Gott ein neues Recht, neue Himmel und eine neue Erde. Den Gerechtigkeit wohnt. Die Gerechtigkeit, wenn der Herr Jesus ist, einmal über die Erde gegangen und umgebracht, tötet. Aber er wird wiederkommen, an der Wohnung und all die Welt. Zuletzt wird uns alles. Alles sein, meine Brüder, dass die Dinge rechtlich Raum zu uns wunderbar, wir glauben nicht, was wir tiefen, haben zu tun, richtig, finsterlich. Entwicklungswegen, die alle Sterbenswege sind, alle seine Wege sind gerichtet, aber alle seine Ziele und Herrlichkeit, deshalb guck nur auf deinen Weg, dass dich nur richten die selbst. Aber schau auf das Ziel, schau auf die Herrlichkeit und alles. In allem, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, keine Schwachheit, keine Krankheit, keine Not mehr. Freude, Freude über Freude, Jesus wehren allen Leiden. Freude, das erwarten wir, da schauen wir hin, das ist das Heil, das ist der Blickpunkt. Wir schauen ihn an, den verherrlichten, den gelehrten Christus, den Herrn, unser Haupt, der uns bald hervorheben wird, als sein Körper, als sein Leib, als seine Glieder, als seine Brüder. Tiefen, tiefen sind Dinge, die es zu tun haben mit der Belastung und der Not des Geschäftlichen. Aber die hören mal auf, werden mal alle abgetaucht. Das geht nicht richtig. Jetzt gehe ich aber noch weiter. Die Tiefen, von denen die Schrift redet, sind im eigentlichen Grunde keine Zustände, also nicht etwa nur Orte, der finsterlich, Gefängnisse, Kerker, in unseren Räumen der Erde. Das sind sie auch. Ich muss da eine ganz kleine Zwischenbemerkung machen. Im Alten und Neuen Testament gibt es Benennungen, die benennen nicht nur einen Raum oder einen Platz oder eine Fläche, eine Ebene, sondern auch das, was darauf getan wird und die da agieren, das heißt, die da handeln. Zum Beispiel Agon heißt im Griechischen der Kampfplatz, aber bedeutet auch die Kämpfer, die dort stehen im Ring in der Agonie. Agonie ist der medizinische Ausdruck geworden und bedeutet da Todesangst. Wenn man mal das verfolgt, das ist sehr interessant. Und jetzt geht's mal an. Ich habe behauptet, Tiefen sind im tiefsten Grunde nicht nur Zustände, Gefühle, Finsternisse, Ängste, Leiden, Gerichtsorte. Sie sind im tiefsten Grunde Wesen und Geschöpfe. Und das will ich euch biblisch beweisen. Aus Römer 8. Ich schlage Römer 8 auf und lese den 38. und den 39. Vers, das sind die beiden letzten Verse aus Römer 8, und bitte euch aufmerksam zuzuhören. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, Satan ist der Fürst, der Gewalt der Luft, der Gott dieser Welt, Satan. Aber da gilt das Wort Goethes, den Teufel spürt das Völkchen nie. Und wenn er das beim Kragen hätte. Weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges, was jetzt ist, noch Zukünftiges, was noch kommen wird, die kommenden Gerichtsäonen, die Ewigkeiten der Gerichte, weder Gewalt, weder Höhe noch Tiefe hört, noch ein anderes Geschöpf, noch ein anderes Geschöpf. Also sind auch die Tiefen, die sind zuletzt genannt, Geschöpfe. Wenn die Welt redet von einem Geistteufel, von einem Fußballteufel, von einem Toto-Teufel und so weiter, das ist kein blödes, dummes Geschwätz. Da stecken grausame Realitäten dahinter. Die Finsternismächte bewegen die Welt und es gibt mehr besessene Menschen unter uns, als wir ahnen. In denen Finsternismächte wohnen, ist da Auswirkung. Ich bin leider durch meine liebe Frau, die 25 Jahre geisteskrank war, 8-mal in Irrenhäusern gewesen, wo ich meine Frau hinbringen musste und sie wiederholte, obwohl sie nicht gesund war. Ich habe sie wieder rausgeholt. Da habe ich mit solchen Mächten zu tun gehabt. Auch in meinem Dienst. Und hier kamen Menschen, und ich spreche und so, und das ist nur so, wie wenn sie Schlaganfall gehabt hätten, mit seinen zerrten Händen und sagten, bitte helfen Sie mir, ich bin besessen. Durch eine Nachbarfrau ist ein böses Geist in mich gefahren. Bitte helfen Sie mir. Da habe ich mit ihr geredet, gebetet, und als ich die Hand auflegte, Boden im Namen Jesu habe ich gemerkt, wie eine Macht durch ihren meinen Körper fährt. Ich könnte das eingehen zu sein. Ich will euch nur eins sagen. Als ich das zweimal tat, ich habe es zweimal gesagt, da hat die Frau auf einmal die verdammten Hände in die Höhe gereckt. Ihr Gesicht war schön leuchtend und strahlend. Nicht mehr so finster, so nicht mehr. So, ich sagte, Herr Jesus, ich danke dir. Da habe ich gefragt, sind Sie jetzt frei? Ja, ich bin frei. Ich bin frei, Bruder Heller, ich kann jetzt wieder loben und danken. Wie die Frau geheißen hat, das weiß ich nicht. Hab sie gar nicht gefragt. Hab sie gar nicht gefragt. Ich hab gesagt, Gott segne Sie. Bleiben Sie beim Herrn. Jesus ist Sieger. Und wenn diese Mächte wieder über Sie kommen wollen, rufen Sie den Namen Jesu an. Und Sie bleiben frei. Solche Dinge habe ich mehrfach erlebt. Wenn da irgend so ein junger Mensch kommen will und sagen, oh, wissen Sie, das gibt es nicht, das ist medizinisch und das ist ja unnötig, das ist nur Anbildung, wenn der reden will, sagt, ach, junger Mann, gehen Sie rein, dann werden Sie mal erst 50 Jahre älter und dann wollen wir wieder reden. Ja. Brüder und Schwestern, schon Goethe sagt, wir leben im Geheimnisvoll. Und Shakespeare sagt, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit, unser angelerntes bisschen blödes Wissen sich träumen lässt. Bravo. Meine Mitglieder, die Welt regiert von bösen Menschen und von bösen Mächten. Aber Jesus, der Herr aller Herren und der Gott aller Götter, der Chef aller Engel und Geistermächte des Lichtes und der Finsternis, das sage ich euch, ruft ihn an, klammert euch an ihn, lasst alles andere los, gebt euch ihn zu eigen, ihr werdet ein Wunder nach dem anderen erleben. Er kann einen wieder jung und froh machen. Und wenn vier Ärzte sagen, der Mann stirbt in 3 Wochen, wird er mir vor 12 Jahren gesagt, Jesus hat mich gesund gemacht. Und wir beiden Kollegen, da wir gehen bald in 75. Lebensjahr hinein. Meinst du, du bist jetzt schon hinein, ja, ich gehe nächstes Jahr hinein, 75. Ich bin jung geworden. Ihr Vater ist froh und glücklich und dankbar und erlöst. Ich gebe ein Zeugnis zur Ehre des Herrn. Freunde, tiefen Geisterwächter. Und zwar Dämonen. Höhen, jetzt gedacht, das sind Engelmächte, die auch der Erneuerung bedürfen. Und wenn ein Engel vom Himmel käme, Galater 1, Vers 8, der euch etwas anderes verkündigt, als das, was ich euch sage, der Fall verflucht, sagt David, Paulus. Aber verflucht bedeutet auf die Seite gestellt. Heißt verdammt für endlos. Das heißt das nicht. Verflucht heißt ausgeschaltet, auf die Seite gestellt. Die Welt wird bewegt von Finstern und Mächten. Und wenn wir nicht unser Herz und Leben, der Kinder hört das, denn die Kinder, die sind aufnahmefähig, ein Aufnahmefähiger, die eingerosteten halten. Die Kinder, wenn ich sehe, da ein paar Kinder sitzen, da und da eine, hört gut zu, wenn euch euer Herz drückt und ihr traurig seid und ihr merkt und Angst habt, gebt es dem Heiland, gebt es dem Heiland, ihr werdet Wunder erleben. Ihr werdet Wunder erleben. Ich kenne genug Menschen, viele, die ihr Leben als Kinder Jesus gaben, die in göttlicher Weise durchgehalten haben mit Glauben. 30, 40, 45 Jahre waren und jetzt noch im Glauben stehen. Eine Reihe solcher Menschen. Realitäten, die uns erleben, die Jungen und die Alten habt ihr uns nötiger, denn wir stehen ja dem Tode näher. Die Kinder haben ja noch Jahrzehnte vor sich. Sie könnten ja denken, ja, sie werden mal die Welt kennenlernen und genießen und so weiter. Nein, es gibt nur einen wirklichen Genuss, eine wirkliche Freude, eine tiefe Glückseligkeit, die alles überragt und überbricht. Jesus zu haben, Jesus zu kennen, Jesus zu lieben, das ist das herrlichste Glück dieser Welt. Das ist wahr. Das liegt ja auch. Also, ihr Lieben, weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe, noch Tiefe, noch ein anderes Geschöpf vermag uns zu trennen, oder, bitte mal genau hinsetzen, hat das Vermögen, sich zu trennen von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Also wollen diese Mächte, diese Gewalten, auf die Tiefe, auf die Höhe, der Stolz, der Hochmut, die wollen uns auch losreißen von der Liebe Gottes, die uns dargereicht wird, in Christo Jesu, unserem Herrn. Das Heil, die Rettung, die Seligkeit. Da wollen uns diese Mächte begreifen. Lasst euch nicht begreifen. Im Gegenteil, gebt euch ganz dem Herrn hin, und ihr werdet Wunder der Gnade erleben. Gebetserhörungen, Freuden, Kräfte und Seligkeiten, wovon ihr vorher nichts gewusst habt. Das ist wahr und stündig, ich, nicht ihr, meine Freunde. Also noch einmal, Tiefen sind Geschöpfe, auch die Höhlen sind Geschöpfe. Gott ist kein Geschöpf, den hat niemand geschaffen. Und auch Jesus ist kein Geschöpf, kein Geschaffener, sondern ein Gezeugter. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich nicht geschaffen, heute habe ich dich gezeugt. Das ist doch was anderes. Ein Mensch, der gezeugt ist, ist doch was anderes als eine Puppe, die man geschaffen hat. Meine Freunde, das sind Geheimnisse, die dürfen wir hineinschauen. Und je demütiger wir sind, und je lernbegieriger wir das Heilige Wort Gottes betrachten, umso mehr strömen diese lösenden, befreienden, beglückenden Dinge in unser Leben und machen uns reich und froh, dass alle Angst und alle Missmut und alle Unzufriedenheit und alle geheime Sündenliebe und aller Streit und Neid und all diese grauenhaften Dinge, die so viele Menschen leben, so viele Ehen, so viele Familien zerreißen und zerstören, wir haben keine Macht mehr. Und Jesus die Vollmacht hat, dann weichen diese Mächte, dann ist Lob und Dank. Ich jetzt Gott war, will ich euch eine wahre Geschichte erzählen. Eine der schönsten, die ich kenne. Ich habe ja schon tausende von Geschichten gehört und gelesen. Aber die ich jetzt erzähle, ist eine der schönsten. Wenn ich die vor 50 Jahren gehört hätte oder gelesen, das glaube ich nicht. Das ist dämonischer Betrug. Das ist Täuschung. Und wenn ich die vor 40 oder 30 Jahren gehört hätte, hätte ich gesagt, das ist Engelsdienst. Das ist nicht echt. Das ist Mache. Glaube ich nicht. Heute sage ich das nicht mehr, denn heute kenne ich Jesus besser. Heute habe ich eine engere Liebesverbindung. Heute bin ich im Geiste jetzt schon mehr dort oben als da unten auf der Welt. Ja, das sage ich euch. Ich war ein paar Mal der Tode nahe. Ich war zweimal ganz traurig, dass ich nicht heimgehen durfte. Ja, also die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist wahr. Ich habe das von glaubwürdigen Zeugen, die danach gefragt haben. Eine ganz einfache Geschichte, aber eine der schönsten, die ich kenne. Ganz einfach. Eines Tages sagte ein Pfarrer, ob evangelisch oder katholisch war. Sagte ein Pfarrer zu seinem Kirchendiener, hören Sie mal, ich sehe immer von meinem Fachzimmer, von meinem Studierzimmer aus, jeden Mittag um 12 Uhr, wenn die Turmuhr schlägt, wo wie die anfängt zu klagen, da geht ein alter, zerlumpter Mann rein in die Kirche. Der bleibt aber nicht lange drin. Nach wenigen Minuten, nach zwei, drei Minuten, kommt er schon wieder raus. Das macht er jetzt schon ein paar Tage und ich habe Bedenken, wir haben doch wertvolle Dinge in der Kirche, die Abendmahlgefäße und so weiter und so weiter. Ich möchte mal wissen, was der da will. Halten Sie mal den Mann an. Also, der Kirchendiener hat sich dann eines Tages an den Rang gemacht, als er wieder in der Kirche war, der rausging und sagt, sagte mal, guter Mann, was machen Sie denn in der Kirche? Sagt er, ich bete. So, Sie beten. Aber Sie sind doch kaum drin, Sie können ja gar nicht beten. Ja, sagt er, wissen Sie, ich kann so keine langen Gebete sprechen. Ich bete nur ganz kurz. Ich stelle mich unter das Kreuz und sage, Jesus, hier ist Simon. Und ich weiß, dass er mich hört. Und ich spüre, dass er mich hört. Und dann geht es wieder weg. Und das war jeden Mittag um 12 Uhr. Und dann zog er so, war ein alter Mann, von Ort zu Ort und schliefen mal in Scheunen und schliefen mal bei Armen in Hütten. Also kurz und gut, das machte er. Der Pfarrer erzählt, so verrückte Leute gibt es. Da in Bilden, wenn sie sagen, Jesus, hier ist Simon, dass der auch hört, das ist so, so als ein Bettler gehört. Und dann wurde er von einem Möbelwagen angefahren und bekam einen schmerzlichen und komplizierten Beinbruch und musste ins Krankenhaus. Und in dem Krankenhaus, da war, kam er in einen Saal, wo viele Leute lagen, die Geschichte ist schon vor längerer Zeit passiert, wo viele Leute krank lagen. Und dieser Saal, der war der schwierigste im ganzen Krankenhaus. Und die Schwester, die ihn zu betreuen hatte, die hatte ihre liebe Not, denn die Leute, die schimpften und fluchten, waren missmutig und unzufrieden, meckerten über alles und über das Essen und über alles miteinander und unter sich. Also es war schlimm dann. Nach ein paar Tagen, da sagt die Schwester, ja hört mal, was ist denn mit euch los? Ihr schimpft ja gar nicht mehr. Ich habe sogar fröhliche Lieder. Ich habe sogar einen Choral singen hören. Großer Gott, wir loben dich. Das ist ein Choral, den viele kennen, bei dem sowohl unsere katholischen Brüder als auch die evangelischen singen. Großer Gott, wir loben dich, Te Deum, Laudamus. Großer Gott, wir loben dich. Die haben Choral gesungen und haben Lieder gesungen und ich höre gar nicht mehr schimpfen. Was ist denn mit euch los? Da sagen die Schwester, da ist der alte Simon ganz schön. Wieso? Der alte Simon. Hat er euch predigt oder was erzählt? Nein, da hat nichts geredet. Aber der ist immer so freundlich und so gütig und so leuchtend und trotz seiner Schmerzen, die er hat, so strahlend, da haben wir uns geschwäbt. Und jetzt ist bei uns ein Anwalt, der Simon, von dem geht eben so ein Geist aus. Und dass die Schwester hin zum Simon und sagt, Simon, sage mal, wie kommt denn das, dass die alle, dass der Saal verwandelt ist? Also diese Dinge sind nachgeprüft und bestätigt worden. Ich eben erzähle. Wie kommt denn der Simon, dass diese Leute so ganz anders geworden sind? Ach, sagt er, da ist nur mein Besuch dann schuld. Was sagt er, dein Besuch? Du hast doch gar keinen Besuch bekommen. Doch, sagt er, doch. Jeden Mittag um 12 Uhr, wenn oben die Glocke anfängt zu läuten, und schwebt, dann tritt mein Besuch an mein Bettende. Die anderen sehen sich, ich sehe sie leuchtend und strahlend. Und die anderen hören ihn auch nicht, was er mir sagt. Aber ich höre es. Dann kommt mein Besuch und sagt, Simon, hier ist Jesus. Fertig, Geschichte ist fertig. Ich hätte sie früher nie geglaubt. Heute glaube ich, sie bin überzeugt. Hat Jesus schon anderen gesagt, ich bin Jesus? Wem hat Jesus diese drei Worte gesagt? Bitte? Ein Paulus, ein Saulus. Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber da hatte Paulus noch nicht gesagt, Jesus, hier ist Paulus, das hat er später gesagt. Brüder, wir werden mal staunen, wie die Elendesten und Ärmsten und Einfältigsten, die auf der Erde verworfenen, geschmähten, wie die einmal am leuchtendsten vor Jesus stehen werden. Jesus. Hier ist der Fritz und der Karl und die Toni und der Wind und die Kehle bei Jesus. Das werden sie einmal sagen. Und Jesus wird vor ihnen stehen, ihr Vater. Sebbel, Mathilde, hier ist Jesus. Ich freue mich auf den Augenblick, wo ich das erlebe, was der Josef erlebt hat, als er von seinem Bruder, der jüngste Bruder des Josef, der Sohn des Christus, ein Vorbild auf die Gemeinde des Leibes. Was der erlebt hat, der will ich erleben. Da fragt sich der Josef, ich bin Josef, euer Bruder. Und da ist sich der Benjamin und der Saal gefallen. 10 Brüder, 10 Stämme, 10 verlorene Stämme. Prophetisch spricht Josef. Der Josef, der Jesus, lag sich in der Kraft. Das kommt mal. Und ich darf auch zu Benjamin gehören, der Gemeinde, die ja nicht sein Körper, sein Leib. Und ich freue mich auf den Augenblick, wo ich auch eine so herzliche Sprache habe mit meinem Herrn, wie der alte Simon mit Jesus. 12 Uhr mittags. Jesus hier ist Simon in der Kirche. Um 12 Uhr Mittag im Krankenhaus. Simon, hier ist Jesus. Das macht mich so glücklich, so weit wird ich auch mal kommen. Wie der alte Simon. Der hat nicht predigen können, der hat keine Zulassung später beten können, alles ist. Aber er hat gewusst um Jesus, das ist seine Heimat, seine Freude, seine Zukunft, sein alles war. Und deshalb ging auch diese Kraft von ihm aus, dass ein ganzer Tal voll Rebellen vom Teufel geblasen Menschen der Bosheit, dass sie verwandelt wird, weil Jesus stärker ist, der in uns ist, stärker als der Welt der Welt. Und deshalb halte ich diese Geschichte von den vielen Hunderten und Aberhunderten von Geschichten, ich habe viele gesammelt früher, zugeschickt bekommen, wahre Ereignisse und so weiter und so weiter. Ich habe die Schleudersteine von Hitler gelesen. Ich habe von General Fiebern seine Erlebnisse gelesen, seine Geschichte. Ich hätte Hunderte, Aberhunderte und noch mehr. Aber die, Jesus hier ist Simon und Simon hier ist Jesus, die hat mein Herz da genommen. Nehmt sie mit. Ihr braucht ihn nicht zu glauben, wenn er nicht wollte, bestätigt in der Bibel. Aber auch der Bibel hat Jesus mir was gesagt. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ich bin. Sie sagt ihm auch, Herr Jesus, ich bin ein armer Sünder. Ich weiß auch schon im Gebetchen, dass ich sagen kann, wenn ich in die Herrlichkeit komme. Ich weiß schon lange im Gebetchen. Ich sage, Herr Jesus, hier kommt ein Sünder her, der gern um die Höhe stellt, täglich wäre. Heißt das? Glauben gesagt, reicht das, um errettet zu werden und errettet zu bleiben? Jawohl. Das sind zwei Sachen, die mir wichtig sind. Ich bin ein armer, verlorener Sünder und kann mir selbst nicht helfen. Ich bin gewesen und gepeitscht und gejagt von Dämonen. Ich bin ein armer Tropf. Aber Jesus ist ein herrlicher Heiland. Die selber loslassen, die selber sein beleidigen. Der kleine Ich, wenn etwas nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Lass es. Und wenn du so arm bist wie der Dämon, nichts hast, als dein armes Stückchen Leid und jetzt noch von Möbel waren angefahren. Also, mach dir keine Sorgen. Jesus ist wunderbar. Jesus ist wunderbar, er will dein Heiland sein. Und wenn doch hier noch eins ist, ob Alter oder Junge, die noch nicht ihr Leben dem Heiland gegeben haben, oh bitte meine Lieben, tut es jetzt. Warte nicht länger. Sag auch, Herr Jesus, ich bin, nimm mich hin und lass mich sein. Einzig, ewig, völlig sein. Als mein Vater auf mich selber beklagt, sagte er, hör mein Sohn, mein Vater ist mein Sohn, mein Vater ist mein Sohn, mein geistlicher Sohn, ich habe ihn zu Leben geführt und meine Mutter, ich war der Erste in der Familie, ja, in alle gläubig geworden, Bruder, Schwester, Vater, Mutter und meine Kinder, ja, alle gläubig geworden. Ja, und da sagte mein Vater auf mich selber, gehe nach Herzhausen, das kleine Dorf zwischen Darmstadt und Frankfurt, gehe nach Herzhausen und evangelisiere einmal. Das sind keine Gläubigen gewesen in meiner Kinderzeit, in meiner Jugendzeit. Und auch jetzt sind wohl keine Gläubigen. Es gibt wohl eine evangelische Kirche, aber zusammenkommt. Und welche Gesetze sind keine da? Geh mal hin, evangelische Kirche. Als dein Vater soll ich bei dir, den Gedanken habe ich auch nicht gesehen. Da kam einige zum Glauben. Und darunter auch eine Verwandte von mir. Die Tochter eines Väters von mir. Schon auch zum Glauben. Das war vor 15 Jahren. Ich stand nun allein mit ihrem Mann, bei ihren Eltern noch wohnen und so weiter. Der Vater war ja mein Vetter, ihr Vater. Und die sagte, Onkel Adolf, ich möchte dich mal besuchen mit meinem Vater. Weißt du, der ist, wenn man mit dem Gespräch anfängt, ich habe oft Gespräche mit ihm angefangen, er hat gesagt, Heiner, du brauchst einen Heiland, sagt er, Adolf, wir haben eine neue Kirchensuppe bekommen. Ja, und dann wir erzählen von den Kirchenglocken. Sag ich, ich will ja nichts von deinen Kirchenglocken wissen, was ganz schön ist, Kirchenglocken. Aber du warst ein Heiland. Ja, das war eine wunderbare Einweihung. Immer kann man wissen, bin ich da nicht gekommen, von lauter Kirchenglocken. Was ich machen können. Ja. Und da sagte ich wieder mein Vater, wenn ich sagte, die, weißt du, im tiefsten Grunde ist der Verlangen, der ist 77. Ja. Ich bin auch jünger, ich bin erst 40. Ja. Meine lieben Freunde, und da habe ich gesagt, gut, dann kommt ihr am 17. Juni, also vor wie vielen Tagen ist das jetzt? Vor vier Tagen. Da kommt ihr am 17. Also vor wie vielen Tagen ist das jetzt? Vor vier Tagen. Da kommt ihr am 17. Juni zu mir. Morgens habe ich zu tun, alle anderen arbeiten, mache mein Haushalt selbst, koche mir selbst und
Ich habe viel zu arbeiten, Putz zu beantworten, zu studieren, meine Vorträge vorbereiten und so weiter und so weiter. Dann kommt ihr um 2:30 wieder zu mir, in der schönen Mittag zusammen sein. Ja, ein paar Stunden, und dann zeige ich euch meine Wohnung und so weiter. Aber kurz mache ich euch nichts. Ich gehe da mit euch in Kaffee, bin da Kaffee trinken auf meine Kosten. Also, da sagt sie, das ist frei, da kann mein Mann auch mitkommen. So sagt sie, ja, wie ist hier eingestellt? Da sagt sie, weißt du, er ist nicht gegen Jesus, er ist aber auch nicht für Jesus. Er ist so ein braver Mann, ist jetzt nicht glücklich verheiratet, aber er hat nicht Jesus. Aber er ist ein ordentlicher Mann. Das sagt er nämlich, ja, recht. Also ich habe es gesagt, ich bin da gekommen, im Auto, natürlich. Ich habe es dann empfangen. Dann habe ich gesagt, so, jetzt kriegt man so wie ich. Jetzt will ich mit euch mal was sprechen. Ich habe erst meine Wohnung gezeigt, natürlich, wie das so ist, mit den Verwandten. Und dann haben wir gesprochen. Dann haben wir 2,5 Stunden gesprochen. Da habe ich ihnen den Heilsweg gezeigt. Und dann sagt sie so, Karl, das war ihr Mann. Heiner, das war ihr Vater. Heiner und Karl, seid ihr bereit, diesen Heiland, der euch jetzt ruft, jetzt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Der versprochen hat, wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall hinausstoßen. Der auch mich angenommen hat, der, der die Paula angenommen hat, den Paula, ja, ja, sagt der Oberlader, der hat sich vor 15 Jahren angenommen, als ich da in der Tausend war. Ich weiß es noch, werde es nie vergessen. Und er nimmt alle Sünder an, der nimmt sogar Mörder an, am Kreuz. Hat er den Mörder angenommen, weil ich sage, der heute wird zum Paradiese sein. Und er ruft euch jetzt. Wisst ihr, das ist eine ernste Sache, dass ihr hier seid, das ist ja kein Zufall, das hat der Herr getan. Aber ich will euch nicht drängen, ich will euch nicht verführen, ich will euch nicht überreden und beschwätzen, das war ich nicht. Seid ihr bereit, Jesus anzunehmen? Ja, sagte der Karl. Und der Heiner sagte, ja, ich bin bereit, sag ich gut. Habt ihr auch erkannt, dass ihr verlorene Sünder seid? Ja, sagte sie, das haben wir erkannt. Sag ich gut, ich weiß da jetzt nicht drüber. Vielleicht mal später, wenn ihr was habt, was euch unruhig macht, dürft ihr zu mir kommen, jederzeit. Ihr seid ja nur eine Autostunde weg, dann kommt ihr. Dann habe ich ihnen vorgebetet. Ich sage euch das jetzt deshalb, damit ihr es auch so macht mit anderen. Denn um euch herum sind so viele Menschen, von denen ich aus mit welch einer Sehnsucht sich nach Heiden sehnen. Aber sie haben nicht den Mut, das Maul aufzumachen. Da müsst ihr den Mund auftun und nicht mit ihnen reden. Ja, und da habe ich mit ihnen gebetet. Da habe ich gesagt, jetzt bete ich. Und wenn ihr einverstanden seid, dann betet ihr zwei Männer mir laut nach. Und ich lege euch die Hand aufs Haus. Paula, ich falte auch ihre Hände und knie nieder und betet mit. Ihr bleibt hier sitzen auf euren Stühlen. Ich trete zwischen euch. Ich habe die Hände aufgelegt und habe vorgelegt. Herr Jesus, Gottes Sohn, habe ich nachgebetet. Jesus, Gottes Sohn. Ich komme jetzt zu dir. Du bist ein großer Heiler. Ich will an dich glauben. Du stößest Pfeile hinaus. Das hast du versprochen. Ich schenke dir jetzt mein Herz, alle meine Sünden und mein ganzes Leben. Und wie an dich gelaufen bin, bei dir bleiben, mit dir treu sei. Herr, hier bin ich. Du hast es versprochen. Und so habe ich ihnen das Evangelium ins Herz gebeten. Die haben beide mitgebeten. Und das machten sie. Jetzt habe ich es erfasst. Alle beiden Männer. Das beide erfasst. Ach, das habe ich schon hunderte Mal, aber hunderte Mal erlebt. Aber hier bei meinen Verwandten, das macht dann doppelt Spaß. So viele Freude. Ja. Und dann sind sie glückselig heimgefahren. So, jetzt lest ihr eure Bibel jeden Tag. Und betet miteinander jeden Tag. Und hab Liebe zu allen Heiligen, wo die sind, ob das ein Kirchenkreis ist, oder eine Gemeinschaft, oder eine Bruderschaft, oder eine Hausgemeinde, oder eine Stadtvision, oder Baptisten, oder Methodisten. Spielt gar keine Rolle, aber es müssen Menschen sein, deren Herz glüht für Jesus. Solche Leute braucht ihr. Und solche Leute müsst ihr auch werden. Ja, sagt es ergänzt so wie du. Ja, sag noch mehr. Noch mehr Leben, noch weiter. Ja. Und das hat er dann versprochen. Und sind dann glückselig wieder eingefahren. Das war dann ein schöner 17. Juni. Das war ein Tag nicht der deutschen Einheit, sondern der christlichen Einheit. Sie sind nicht von eins geworden. Jetzt ihr Leben der Herrn. Ja. Solche Stunden und Erlebnisse hatte ich sehr, sehr viele. Die meisten habe ich wieder vergessen, das weiß ich gar nicht mehr. Meine Freude. Und wenn hier jetzt noch einer ist, der noch nicht den Herrn Jesus kennt. Was ich jetzt sage, das habe ich oft in Wien gesagt, zum Beispiel. In Wien, bei den Methodisten, große Kirche. Also wenn einer jetzt den Herrn gehört, der soll rauskommen, soll dir niederknien, dann lege ich die Hand auf mein Haupt und ergebe ihn den Herrn. Immer nur an der Hause gebracht, jeden Abend.
meine Lieben, aber ich will das hier nicht machen. Ich sage jetzt nicht, wenn auch keine Gewissheit seines Heils hat, dass du jetzt hier vorkommst. Bleib ruhig sitzen. Aber, dreh in deinem Herzen jetzt deine Entscheidung. Sag Herr Jesus, ich will dir ganz gehören. Hier hast du mich. Hier hast du mich. Nimm mich hin und lass mich sein. Einzig, ewig, völlig dein. Bete so. Jetzt. Und heute Abend, ehe du schlafen willst, noch einmal. Er nimmt dich an. Er nimmt dich an. Und wenn ich das nächste Mal wieder hierher komme, dann hoffe ich, dass 1, 2, 3, auch bei 1 bin ich schon zufrieden, aber wenn meine Lieben 2, 6 oder 12 wären, sagen, guter Heller, ich habe so gemacht, wie sie es gesagt haben, und der Herr hat mich auch genommen. Habe ich auch noch erwähnt. Also noch einmal. Gott will uns aus der Macht der Finsternis, in der wir alle von Natur draußen strickstecken, zu seinem Sohn ziehen. Damit sein Sohn uns wieder zum Vater zieht. Und wir in die Herrlichkeit Gottes rein. Und die Mächte der Finsternis nicht auf Golgatha. Jesus ist und Jesus leidet wieder. Das dürft ihr wissen und das dürft ihr diesen Mächten glauben. Wenn die Selbstmordgedanken kommen oder die Schwermutsgedanken oder die Angstzustände oder die Unzufriedenheit oder wenn deine Frau Krach mit dir machen will oder du mit deiner Frau Krach machen willst, dann sagt der Herr Jesus, hilf dir jetzt. Sonst wenn mein alter Adam oder meine alte Eva explodiert, dann gibt es wieder ein Eisenbahnunglück. Ja, also ich weiß Bescheid. Meine lieben Freunde, diese Mächte sind besiegt. Jesus ist stärker. Ich komme jetzt, es ist ja schon über eine Stunde rum, ich komme jetzt zu meinem zweiten Punkt. Auch die Finsternismächte sind, ohne dass sie es wissen oder wollen, Werkzeuge und Mitarbeiter Gottes. Ohne dass sie es wissen oder wollen. Gott hat gewollt und Jesus hat vor Grundlegung der Welt sich zur Verfügung gestellt als Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und wer hat Jesus dann heute gemacht? Er hat die Juden gestellt. Andere sagen, nein, die Heiden, denn die Juden konnten ja kein Todesurteil fällen. Aber die römische Behörde, die durften ein Todesurteil fällen. Also haben die Heiden ihn dann zum Tod gebracht. Nein, wer dir sagt, der Soldat, der sein Herz gespürt hat mit seinem Spieß, der hat ihn getötet. Nein, werden auch wieder andere sagen. Der Teufel und seine Genossen, die Dämonen, die haben ihn verfolgt, schon von Kindesbeinen an, schon ehe er geboren war, als er noch im Mutterleib der Maria war, wollte der Teufel ihn umbringen. Nach dem Gesetz, durch die Engel gegeben, hätte nämlich die Maria getötet werden müssen. Als die Schwanger erfunden wurde, ehe der Mann eingegangen war. Das sind Geheimnisse, heilige, erschütternde Geheimnisse. Und der Josef wollte sie verlassen. Da kam der erste Engel Gabriel und sagte, halt, verlassen Sie nicht, dass Sie mir gezeugt ist vom Heiligen Geist. Und das ist der Josef, dann der Beschützer Jesu gewesen. Das sind alles Geheimnisse, so tief. Über die lacht man heute, die verspottet man von frechen und besorgten Menschen. Sie werden sich immer wundern, wenn Sie es sehen werden, bei der ganzen Lebenshistorie. Wer ihn verliert, ihn ablehnt, den Heiler der Welt, wer glaubt, der rettet, und wer nicht glaubt, der wird verdammt werden, steht geschrieben. Freunde, das sind Dinge. Wahr, Himmel und Erde werden vergehen. Aber diese Worte, dieses Buch, wird nicht vergehen. Wir glauben jedem Buchstaben, der geschrieben steht. Hat der Teufel, als er Jesus ans Kreuz brachte, den Willen Gottes getan? Ja, denn Gott wollte, dass sein Sohn geopfert würde zum Heil der Welt. Und als er starb er als Opfer für die Sünden der Welt. Hat der Teufel den Willen Gottes tun wollen? Nein, der war ja gar nicht gut. Der wollte ihn umbringen aus Neid. Durch den Neid des Teufels ist die Sünde in den Welt gekommen. Und ihn umbringen, damit er der Höchste wird und er den Sohn Gottes umbringt. Und dabei hat er das Heil der Welt geschaffen. So sind alle Finsternis nicht. Hör mal zu, alles Widrige. Alles Schmerzliche, alles Demütigende, alles was dich quält und ängstet und belastet und schier dein Herz zerreißt, das sind alles die Arbeit Gottes, das sind alles Werkzeuge Gottes, die er benutzt, den Hobel, den er ansetzt und die Scheide, die dich feilt und den Meißel, der aus dir das Bild Christi herausgestaltet. Auch die bösen Mächte, auch die Tiefen sind Mitarbeiter Gottes. Da all die Gott und zum All gehören, auch der Teufel und die Dämonen, die Engel und das Schöne und Gute, aber auch das Schreckliche. alles in Gott und denen, die Gott lieben, müssen diese Dinge zum Besten dienen. Auch die bösen Dinge, auch die unangenehmen Dinge, auch die Enttäuschungen, die wir erleben an unseren Kindern und Enkeln oder an unseren Eltern oder an unseren Vorgesetzten oder an unseren Untergebenen, die Enttäuschung und Nöte und Spannung, dass wir manchmal das aus der Hand fahren möchten. Kommt das auch von Gott? Dient das auch zu unserem Besten? Sag ich so schnell, ja, Gott nimmt euch beim Wort. Jawohl, danke dir Gott. Ich habe manchmal erlebt, manchmal nur, wo ohne meine Schuld der Zug vor meiner Nase abgefahren ist und der Seezug und ich musste nach Hamburg oder ich musste nach München oder nach Bern, der Zug war weg. Und die Leute, die kamen dann 3, 4, 5, 6 Stunden später zur Verkollung. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gedankt, ich habe gesagt, oh Gott, ich verstehe das nicht. Du weißt, war nicht meine Schuld, dass der Zug weg wird. Ich weiß nichts, was jetzt werden soll, ob ein Vertreter da ist oder ob was. Oh Gott, aber ich danke dir dafür, weil du gedacht hast, danke, alles sei schade. Oder ich bin im falschen Zug gestiegen. Auch ohne Schuld, weil dann, auf Gleis 3 ist der Zug nach München. Da bin ich auf Gleis 3, da stand ein Seezug da, bin ich eingestiegen und da war ein Zug nach Stuttgart. Der hatte Verspätung so lang. Und als der Schaffner kam, sagte er, er werde sich mal schön geärgert haben. Was gar nicht. Ich habe Gott gelobt und gesagt, was haben Sie? Ich sage, ja, ich bitte Gott, dass Sie ja alles zum Besten geben. Das habe ich sogar schriftlich in der Bibel. Was sagt er? Na, so Leute habe ich noch mal gesagt. Aber es hat er schon übertragen. Ja, halten Sie. Nach einer halben Stunde. Da ist eine Wechselstation, da darf niemand aufstehen. Da steigt nur das Zugpersonal aus, also die Abwasserfrauen. Der Zugführer, die wird ja gewechselt und die fahren dann nach München. Dann steigen sie aus, die Frau zu ihnen, die führt sie, das Telefonhäuschen, können sie telefonieren nach München, dass sie so lange warten und kommt schon rechtzeitig hin. Wenn jemand am Bahnhof ist, im Auto, kommt sie noch hin. Und dann habe ich der Frau erzählt, sie ist dann mit mir gefahren, habe mir erzählt von Jesus, und da kommen sie doch auch einmal. Oder was sagt sie? Die Opferzeit, die Opferzeit. Und hat das abgelehnt. Da hat gesagt, vielleicht kommt sie doch mal. Ich habe da also überredet. Und abends, also das war dann alles wunderbar, ich habe ein paar Minuten zu spät gekommen und wir haben eine Gespräch mit der Versammlung. Weil der Schaffner hier etwas erlaubt hat, was eigentlich verboten ist. Es gibt Sachen in der Welt. Oh, wenn ihr wisst, wie wunderbar Jesus ist. Ich habe das Strahlen beleuchtet. Also, und nach der Stunde, nach der Versammlung, da kommt diese Frau auf mich zu und sagt, oh, kenne ich Sie aber reden? Das habe ich Ihnen gar nicht angesehen, dass ich so reden könnte. Ich habe mich einfach so ein bisschen tief gehalten, ja. Das nächste Mal komme ich wieder. Morgen Abend komme ich wieder. Gut, sagen Sie mal Ihre Adresse. Hier, meine Mitarbeiterin, hier ist meine Adresse. Nehmt euch diese Frau an und so weiter und so weiter. Ah, und so habe ich, nein, ich darf nicht anfangen zu erzählen, sonst hört es nicht mehr auf. Also ich komme zum Schluss. Komme zum Schluss. Wenn ihr glauben könntet, ihr werdet für allen euren Jammer danken. Für alle eure Ehetragödien und familiären Sorgen. Und für all euren Mist, den ihr gemacht habt. Für eure eigene Dummheit könntet ihr hier danken. Habe ich auch so gemacht. Und wenn es alles zum Besten sehen, sehen uns unsere eigenen Dummheit zum Besten. So, ist Gott, so herrlich ist er. Oh, das du könntest glauben. Wunderbar. Jetzt komme ich zum Schluss. Ja. Letzter Punkt. Diese Tiefe, ich nenne nur eine Stelle, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Diese Tiefe, die sprechen und heben zu Gott ihre Hände empor. Die Tiefe, die Finsternis, die Gewalt, das lese ich euch vor. Soll man nur keine Erfahrung, der Bruder Heller hat gesagt, der Bruder Heller hat gar nichts gesagt, aber das Wort Gottes behält recht. Ich lese vor, Habakkuk 3, Vers 10. Habakkuk, das steht nicht im Neuen, sondern im Alten Testament. Auch gar nicht zu lachen. Ich habe schon Sachen genannt aus dem Alten Testament, Propheten, das haben sie im Neuen so. So ja. Umgekehrt. Ach, kann man was erleben. Weiß ich warum. Aber es sind doch alle liebsten Leute. Habakkuk 3, Vers 10 wird. Es sahen sich, es zitterten die Berge. Berge des Verderbens und gibt Berge der Kraft und des Stolzes, des Hochmutes und die Berge der Segnung und der Wohltaten. Die Berge, deren das zu den Tälern. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Hier steht, sie sahen dich, es zitterten die Berge. Ein Wasserflut fuhr daher. Die Tiefe ließ ihre Stimme erschallen und zur Höhe erhob sie ihre Hände. Die Tiefe. Alles, was Nacht und Grauen und Gericht ist und alles, was gerichtet ist, Menschen und Grauen und Engel und Geister, Dämonen und eine verlorene Welt, die ganze Macht der Finsternis. Wir zittern einmal, rufen, schreien und heben ihre Hände empor. Höchsten Höhen, wo unser Gott und unser Heiland ist zu seiner Rettung. Das kommt einmal. Wie das im Einzelnen ist, weiß ich nicht. Was wir dann machen dürfen, das weiß ich, denn es steht geschrieben, ihr werdet Menschen richten und ihr werdet Engel richten. Licht und Finsternis, das steht geschrieben. 1. Korinther 6, Vers 32, das glaube ich. Und hier stehen die Tiefen, eben zur Höhe der Herren. Brüder und Schwestern. Das Ende von allem, wir werden sein. Gott wird seine alles in allem. Das glauben wir. Und damit rechnen wir. Und dafür danken wir. Und das macht unser Herz froh und glücklich. Wenn einer mit mir diskutieren will, ist mir manchmal vorgekommen, besonders jüngere Leute, die wollen wieder, die sind so gerne so diskutieren. Gerne wollen sie nicht, aber diskutieren wollen sie nicht. Nicht alles, nicht alles. Meistens sind anständige Fälle. Aber die paar Krachmacher, die anderen in ihrer Gewalt. Sprechen wir nicht davon. Meine Lieben, ich diskutiere heute oder rede mich nur mit solchen, die das gründliche Gerücht haben. Da lesen Sie dreimal erst die Bibel durch. Dann kommen Sie wieder zu mir. Da wollen wir über die Bibel reden. Aber vorher, Sie haben ja keine Ahnung von der Bibel. Von der Sache. Sie können sich über etwas diskutieren, das Sie gar nicht kennen. Das sind Einzelne. Das ist nicht alles. Nein, das ist nicht alles. Ich sage das noch einmal. Damit ich es nicht verstehe. Nicht nur Studenten, auch die anderen, mit Autokraft machen. Die Kommunisten und die Kapitalisten. Welche sind besser? Wer ist besser, die Kapitalisten oder die Kommunisten? Russland oder China oder Amerika? Es ist hier kein Unterschied. Sie sind also mal Sünder und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und sind umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, die in Christo Jesu ist. Römer 3. Welch eine Botschaft! Welch eine Botschaft! Lasst euch davon ergreifen. Gott segne euch. Halleluja. Amen.